Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ja, das ist das erste von unseren beiden Schlaflaboren.
Hier haben wir das Bett, in dem die Probanden schlafen und den Ständer für die Elektroden. Die Probanden haben alle 10 bis 12 Elektroden auf dem Kopf und im Gesicht, um sowohl das EEG, also die Hirnströme, abzuleiten, als auch Aktivität der Augen und der Muskeln. Und in dem Raum hier draußen am Computer kann man dann die Schlafableitung im Prinzip online beobachten.
Dass Schlaf die Gedächtniskonsolidierung, die Verfestigung von frisch gelernten Inhalten fördert, das ist eigentlich eine Idee, die ist so alt wie die experimentelle Gedächtnisforschung.
Professor Jan Born und seine Doktorandin Susanne Diegelmann sind Experten für das schlafende Gehirn. Und sie sind überzeugt, das Gehirn macht im Schlaf alles andere, als sich zu erholen.
Man sagt, was ist die Funktion des Schlafes? Nicht? Da sagen ganz viele, auch übrigens auch Schlafforscher, die sagen, der Schlaf hat eine Erholungsfunktion. Dann frage ich mich, was meint man mit Erholungsfunktion? Was erholt sich da? Das ist so manchmal eine ganz naive Vorstellung, da ist im Hirn ein Männchen und dieses Männchen fühlt sich dann erholt. Das ist die Erholungsfunktion des Schlafes. Aber wie übersetzt man das in einen physiologischen Prozess, Erholung? Dieses Denken, Schlaf hat eine Erholungsfunktion, die ist eigentlich eine Laienvorstellung. Ja? Die resultiert nämlich daraus, dass man sich subjektiv nach Schlaf erholt fühlt.
Dieses subjektive sich erholt fühlen sei aber lediglich ein Anzeichen dafür, dass die Arbeit im Gehirn während des Schlafes erledigt worden sei. Und genau mit dieser Arbeit im Gehirn beschäftigt sich Jan Borns Team. Es ist die Arbeit am Gedächtnis. Schon lange ein Faszinosum in der Wissenschaft.
Alle Arten von Vorstellungen, die sich selbst überlassen bleiben, werden allmählich vergessen. Der Tatbestand, den dieser Satz bezeichnet, ist allgemein bekannt. Gruppen oder Reihen von Vorstellungen, die wir zuerst leicht und lückenlos ins Bewusstsein zurückrufen vermochten oder die von selbst häufig und in lebhaften Farben wiederkehrten, stellen sich allmählich seltener und in abgeblasster Färbung ein, können durch willkürliche Anstrengung nur mühsam und bruchstückweise reproduziert werden.
Hermann Ebbinghaus über das Gedächtnis, 1885.
Die experimentelle Gedächtnisforschung begann mit Ebbinghaus, einem deutschen Psychologen. Der hat halt solche Lernkurven, Gedächtniskurven aufgestellt und hat schon bemerkt in seinen ersten Untersuchungen, dass wenn zwischen Lernen und Abruftestung, Erinnerungstestung, Schlaf auftrat, dass dann sozusagen eine Art Sprung in diesen Gedächtniskurven auftrat. Das heißt dann, das Vergessen sozusagen unterbrochen wurde. Nicht? Und damals war schon immer der Gedanke, dass Schlaf Gedächtnis fördert. Aber man hat das eigentlich immer damit erklärt, dass im Schlaf der Mensch keine Informationen aufnimmt und deswegen das, was man vor dem Schlaf gelernt hat, auch nicht durch neu hinzugekommene Informationen quasi überschrieben wird. Das war die Vorstellung des Vergessens. Das Vergessen vor allen Dingen darauf beruht, dass altes Material, was im Gehirn ist, durch neues Material, was man neu aufnimmt, neu lernt, einfach überschrieben wird und damit weggewischt wird. Ja? Retroaktive Interferenz nennt man das. Nicht? Und das tritt natürlich im Schlaf nicht auf, weil da keine Information aufgenommen wird. Ja? Und deswegen verbessert es indirekt, passiv, durch diese protektive Funktion das Gedächtnis.
Das Gehirn ist zwar in einer Hinsicht tatsächlich passiv, in der Hinsicht nämlich eben, dass es Sinneseindrücke, Bilder, Geräusche, Berührungen nur sehr reduziert verarbeitet. Auch das Bewusstsein ist ausgeschaltet. Das bedeutet aber nicht, dass im Gehirn nichts passiert.
Heute weiß man, dass Schlaf zwar auch natürlich wirkt, indem verhindert wird, dass neue Informationen, alte Informationen überschreibt. Aber zusätzlich finden im Schlaf aktive Konsolidierungsprozesse statt. Das heißt, die Konsolidierung im Schlaf ist nicht sozusagen rein passives Einschleifen oder Verhindern vom Überschreiben. Es ist sehr viel mehr. Es ist ein aktives Wiedererinnern, unterschwelliges Wiedererinnern von gelernten Inhalten. Und über dieses Wiedererinnern wird das Gedächtnis umgebaut, restrukturiert, integriert mit bereits langzeitlich im Gedächtnisspeicher bestehenden Inhalten verknüpft. Und das ist die Arbeit, die im Schlaf geleistet wird. Und die Konsolidierung ist dadurch eine aktive, reorganisierende Gedächtnisarbeit.
Aber warum, kann man sich nun fragen, kann diese Gedächtnisarbeit nicht im Wachzustand erledigt werden? Warum müssen wir dazu bewusstlos werden? Mit all den Gefahren, die das für uns mit sich bringt, oder zumindest mit sich brachte, als wir noch natürliche Feinde in der Natur hatten.
Also wir vertreten die Meinung, dass zumindest bestimmte Formen der Gedächtnisbildung, dass die nur im Schlaf stattfinden. Die können gar nicht in der Wachphase stattfinden, weil wenn sie in der Wachphase stattfinden würden, würden sie interferieren mit dem tatsächlichen Verarbeiten von Umweltreizen. Ja? Der Mensch würde im Grunde genommen anfangen zu halluzinieren, weil er nicht weiß, generiert das jetzt mein Gehirn, um zu konsolidieren Gedächtnisinhalte? Oder ist das ein tatsächlich von außen kommender Stimulus, auf den adäquat reagiert werden muss?
Das Gehirn muss also sozusagen offline sein, damit es nicht vor lauter Wiedererinnerungsarbeit den Bezug zur Realität verliert. Gleichzeitig ist dieser Offline-Vorgang für uns absolut zentral, denn das am Tag Gelernte, das Gesehene, das Gehörte, das Gefühlte hat zwar Spuren hinterlassen in unserem Gehirn, aber diese sind noch frisch und fragil.
Die Vorstellung ist eigentlich die, dass wenn immer wir mit irgendwelchen Erlebnissen in der Wachphase konfrontiert werden, wir das erstmal vorläufig einspeichern. Und nun ist es so, dass wir nicht alle Aspekte eines solchen Erlebnisses wirklich langzeitig einspeichern müssen, sondern dass im Grunde genommen jetzt ein Konsolidierungsprozess anfangen muss, der das Gedächtnis verändert, in dem Sinne verändert, dass eben tatsächlich nur die biologisch relevanten oder invarianten Aspekte, die immer wieder auftreten, sozusagen der Kern des Gedächtnisses, dass der jetzt erhalten bleibt, rausgezogen wird aus der erlebten Stimuluskonfiguration, extrahiert wird, und dass der alleine für sich genommen dann transferiert wird in das Langzeitgedächtnis. Das heißt, dieser Selektionsprozess, der findet im Schlaf statt, der ist aber daran gekoppelt, dass das, was erlebt wurde, reaktiviert wird, quasi unterschwellig wiedererinnert wird. Das heißt, man erkennt die neuronalen Netzwerke, die man braucht zum Lernen, zum Aufnehmen der Information, die werden im Schlaf tatsächlich reaktiviert. Diese Reaktivierung ist die erste Stufe dafür, dass jetzt aus diesem reaktivierten Gedächtnisinhalt jetzt etwas extrahiert werden kann, was wirklich relevant ist.
Dafür, dass einem wirklich Relevantes im Schlaf in Anführungszeichen einfällt, dafür gibt es zahlreiche Anekdoten, auch von berühmten Zeitgenossen. Beispielsweise soll der russische Chemiker und Nobelpreisträger Dmitri Iwanowitsch Mendelejew die Einsicht in die Gesetzmäßigkeiten des Periodensystems im Traum erlangt haben. Und dem deutschen Chemiker Friedrich August Kekulé von Stradonitz soll die Antwort auf die ungelöste Frage nach der Struktur der Kohlenstoffverbindung Benzol bei einem Nickerchen vor dem Kamin erschienen sein, in Form einer Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt. Und tatsächlich, Benzol besteht aus einem Ring aus 6 Kohlenstoffatomen, an denen jeweils ein Wasserstoffatom hängt. Und schließlich berichtet auch der Pharmakologe und Nobelpreisträger Otto Loewi, er habe das entscheidende Experiment, bei dem er den ersten Neurotransmitter, den ersten Hirnbotenstoff im Gehirn eines Frosches entdeckte, das entscheidende Experiment dafür also habe er geträumt. Bei solchen Anekdoten wollten es Jan Born und sein Team nicht belassen. Und ersannen deshalb ein eigenes Experiment fürs Schlaflabor, um die Hypothese, dass Schlaf die Einsicht in ein Problem fördert, zu prüfen.
Das Heureka-Experiment. Die Versuchsteilnehmerinnen und Teilnehmer mussten Rechenaufgaben lösen. Und das ging so. Verschiedene Zahlenreihen wurden ihnen präsentiert. Die Versuchsteilnehmer sollten nun jeweils die Zahlen in jeder Zahlenreihe miteinander verrechnen. Nach einer bestimmten Regel verrechnen, bei der jeweils ersten Zahl beginnend bis zur letzten Zahl in jeder Reihe. Und zwar so schnell wie möglich. Das Endresultat für jede Zahlenreihe sollten sie in einen Computer tippen. Was den Versuchspersonen nicht gesagt wurde, die Zahlenreihen waren so gewählt, dass der erste Rechenschritt das Endresultat für eine ganze Zahlenreihe bereits vorwegnahm. Wenn man diese versteckte Regel also erkannte, dann konnte man sich die restlichen Rechenschritte für eine ganze Zahlenreihe sparen. Weil die Versuchsteilnehmer diese Rechnerei nur kurz übten, erkannte auf Anhieb niemand diesen Trick. Nun durfte die eine Hälfte der Versuchsteilnehmer schlafen gehen, die andere Hälfte musste wach bleiben. Und siehe da, als die Versuchsteilnehmer am nächsten Tag wieder vor ihre Rechenaufgabe gesetzt wurden, merkten den Trick in der Schlafgruppe mehr als doppelt so viele Versuchsteilnehmer als in der Wachgruppe.
Ich meine, der Gedanke ist ja der, dass diese Einfälle, die da kommen dann am nächsten Tag, nachdem man eine Nacht über das Problem geschlafen hat, dass sie dadurch kommen, dass eben im Schlaf, im Rahmen des Transfers von Gedächtnisrepräsentation aus diesem Zwischenspeicher und Langzeitspeicher, dass da eben diese Repräsentation reorganisiert wird und speziell sozusagen relevante Aspekte der Gedächtnisrepräsentation zum Tragen kommen. Sozusagen am nächsten Tag nach dem Schlaf hat man einen anderen Blick auf das Problem, ja, weil die Repräsentation einfach anders ist.
Ganz offensichtlich nützt also Schlaf der mentalen Verarbeitung. Nun ist aber Schlaf nicht gleich Schlaf, denn beispielsweise ist er mal tiefer, mal weniger tief. Das war schon zu Zeiten Hermann Ebbinghaus, Ende des 19. Jahrhunderts, wissenschaftlich anerkannt. Nur waren damals exakte Messgeräte für sowas wie Schlaftiefe noch Mangelware. Entsprechend lobend äußerte sich Hermann Ebbinghaus in der Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane über den Versuch eines Kollegen, bessere Messmethoden für die Tiefe des Schlafes zu entwickeln.
Wie seine Vorgänger suchte er zu ermitteln, wie ein starker Schalleindruck erforderlich sei, um einen Schläfer zu verschiedenen Zeiten nach dem Einschlafen gerade eben aufzuwecken. Zur Erzeugung des Schalls dienten gedrechselte Messingkugeln, die aus verschiedenen Höhen auf ein kleines Brett aus Eichenholz herabfielen. Das allgemeine Resultat verschiedener Versuchsreihen bestätigt das bisher schon Ermittelte. Der Schlaf ist bei normalen Individuen 15 bis 20 Minuten nach dem Einschlafen ziemlich lose, vertieft sich dann aber rasch und sehr bedeutend und erreicht nach etwa 3/4 bis 1,5 Stunden seine größte Tiefe. Um das Aufwachen herbeizuführen, ist zu dieser Zeit der Fall einer Messingkugel von fast einem halben Pfund aus einem Meter Höhe auf Eichenholz erforderlich. Danach nimmt die Schlaftiefe ziemlich rapide wieder ab und langt etwa in der dritten Schlafstunde auf einem Minimum an. Im weiteren Verlauf bis in die siebente Stunde erfolgen dann mit unverkennbarer Regelmäßigkeit mehrfach Oszillationen zwischen Vertiefung und Verflachung des Schlafes, während denen seine Durchschnittstiefe immer geringer wird.
Hermann Ebbinghaus, 1893.
Schlaftiefe wird traditionell häufig über die Weckbarkeit des Schläfers bestimmt, nicht? Und da ist es so, natürlich ist je tiefer er schläft, desto schwerer ist er weckbar. Aber das direkteste Maß der Schlaftiefe sind die Deltawellen im EEG.
Das EEG, das Elektroenzephalogramm, das die Hirnströme abbildet, war es auch, das der Schlafforschung ab den 1920er Jahren neue Impulse gab. Im EEG kann man sehr schön sehen, dass der Schlaf in voneinander grundsätzlich unterschiedliche Phasen gegliedert ist. Den Tiefschlaf und den REM-Schlaf. Susanne Diekelmann, Doktorandin in Jan Borns Team, zeigt mir Beispiele aus dem Lübecker Schlaflabor am Bildschirm.
Den Tiefschlaf erkennt man in erster Linie an den sehr langsamen, sehr hohen sogenannten Deltawellen. Die nehmen mit zunehmender Tiefe des Schlafs immer mehr zu. Also ab ungefähr 20% Deltawellen spricht man von Tiefschlaf. Und im richtigen tiefen Tiefschlaf kann das bis zu 100% sein. Also dann hat man wirklich ganz hohe, ganz langsame Wellen.
Neben den Deltawellen im Gehirn ist ein leicht herabgesetzter Muskeltonus typisch für den Tiefschlaf. Bewegen kann man sich aber durchaus im Tiefschlaf. Ganz anders sieht der REM-Schlaf aus auf Susanne Diekelmanns Monitor.
Der REM-Schlaf ähnelt eigentlich sehr dem Wachzustand. Also das EEG entspricht dem Wachzustand und man hat die ganz charakteristischen abgehackten Augenbewegungen, die sogenannten Rapid Eye Movements. Daher kommt der Name REM-Schlaf. Und was noch ganz charakteristisch ist für den REM-Schlaf, ist eine Hemmung des Muskeltonus. Also man hat überhaupt keine Muskelaktivität im REM-Schlaf.
Während des REM-Schlafes ist man also gelähmt. Die Augen zucken wild von einer Richtung in die andere. Aber das EEG lässt sich praktisch nicht vom Wachzustand unterscheiden. Der REM-Schlaf wird auch als Traumschlaf bezeichnet, weil man lange davon ausging, dass nur im REM-Schlaf geträumt wird. Der REM-Schlaf und die verschiedenen Phasen des Tiefschlafs wechseln sich in einer Nacht zyklisch ab. In einem Zyklus, dessen Beschreibung gar nicht so weit entfernt ist von jener Beschreibung aufgrund der archaischeren Methoden zu Zeiten Hermann Ebbinghaus mit Messingkugel und Eichenbrett.
Man schläft ein und der Schläfer geht dann innerhalb von 10, 15 Minuten vom flachen Schlaf in den tiefen Delta-Schlaf. Und wenn er dann 20, 30 Kinder, Jugendliche, auch 50 Minuten Delta geschlafen hat, dann verflacht sich der Schlaf und es kommt zu einem Wechsel in den REM-Schlaf hinein, in den Traumschlaf. Diese erste Traumschlaf, diese erste REM-Schlafphase ist aber beim gesunden Schläfer sehr, sehr kurz. Um dann wieder rauszugehen und wieder in eine neue Tiefschlafphase hineinzugehen.
Diese Zyklen von leichtem Schlaf über Tiefschlaf zu REM-Schlaf dauern etwa 90 Minuten.
In diesen Zyklen ist es einfach so, dass zu Beginn der Nacht der Delta-Schlaf extrem dominiert, während eben die erste REM-Schlafphase in der Nacht nur wenige Minuten dauert. Während wenn man den letzten der 4, 5 oder 6 Zyklen sich anschaut, das ist genau umgekehrt. Da überwiegt der REM-Schlaf. Manchmal hat so ein junger Schläfer dann 50, 60 Minuten REM-Schlaf, ja, am Stück, das ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, aber extrem lange REM-Schlafperioden und der Tiefschlaf tritt da ganz am Ende der Nacht eigentlich in der Form gar nicht mehr auf, der ist nämlich gar nicht mehr richtig tief, sondern da hat man sozusagen so ein an der Grenze des Tiefschlafs liegendes Schlafstadium 2 nennt man das, also es ist ein eher flacher Tiefschlaf.
Schlaf lässt sich also grob in die tiefschlafreiche erste Nachthälfte unterteilen und in die REM-schlafreiche zweite Nachthälfte. Genau diese Unterscheidung hatte in Hinsicht auf Gedächtnisverbesserungen schon Bruce Ekstrand in den 1970er Jahren gemacht.
Und er hat untersucht, ob Gedächtnis eher über den frühen Delta-schlafreichen Schlaf oder über den späten REM-schlafreichen Schlaf verfestigt wird, konsolidiert wird.
Und Ekstrand hat herausgefunden, es ist der deltawellenreiche Tiefschlaf in der ersten Nachthälfte. Nun haben Jan Born und seine Mitarbeiter aber nicht nur die Unterscheidung zwischen frühem und spätem Schlaf gemacht, sondern eine andere Unterscheidung damit kombiniert. Denn so wie Schlaf nicht gleich Schlaf ist, ist auch Gedächtnis nicht gleich Gedächtnis. Unterschieden wird zwischen deklarativem und prozeduralem Gedächtnis.
Es gibt sozusagen die Unterscheidung in verschiedene Gedächtnissysteme in der Neuropsychologie, die sehr stark auf die entsprechenden Gehirnstrukturen Bezug nimmt. Und das deklarative Gedächtnis, das ist das Gedächtnis, in dem Fakten und bewusst erlebte Episoden, also wenn wir uns erinnern können, dass wir gestern im Restaurant saßen mit einem Freund und Wein getrunken haben, all das, was wir explizit sozusagen als Episoden in unserem Leben erfahren und auch im Gedächtnis behalten, das wird über dieses deklarative Gedächtnissystem abgespeichert, welches als Zwischenpuffer den Hippocampus verwendet und als Langzeitspeicher vor allen Dingen die Hirnrinde verwendet. Ja? Das heißt, irgendwann wird ein Faktum, welches man lernt, in gewisser Weise unabhängig vom Hippocampus und wird allein sozusagen dann über die Hirnrinde abrufbar. Die Hirnrinde repräsentiert also den Langzeitspeicher in diesem Gedächtnissystem.
Die Hirnrinde, der sogenannte Neokortex, ist jener Teil des Gehirns, der gleich unter der Schädeldecke liegt. Die Hirnstruktur Hippocampus hingegen liegt tief im Innern des Gehirns.
Dann gibt es ein zweites wichtiges Gedächtnissystem, welches in der Neuropsychologie unterschieden wird, und zwar ist das das prozedurale Gedächtnis. Und das bezieht sich auf das Behalten von Fertigkeiten, und zwar perzeptuellen und motorischen Fertigkeiten, sagt man. Zum Beispiel, wenn Sie Skifahren lernen oder Schreibmaschine schreiben lernen oder solche Prozeduren lernen, nicht? Also ich selber habe mal als Kind Cello spielen gelernt und habe das dann aufgehört. Aber auch wenn ich jetzt, was weiß ich, nach 10 Jahren ohne irgendwelches Training mich wieder an das Cello setze, dann kann ich relativ schnell mit einem leichten Warming-up, aber dann relativ schnell wieder auf dem ziemlich hohen Level Cello spielen. Ja? Das ist typisch für prozedurales Gedächtnis oder wenn man Eishockey gespielt hat in der Jugend oder irgendeine Sportart, dann ist es doch ganz häufig so, dass man erfährt, wenn man das aussetzt, man braucht ein bisschen Anlaufzeit, aber ist dann ganz, ganz schnell wieder drin. was uns zeigt, dass es dafür ein sehr, sehr gut funktionierendes Gedächtnissystem gibt für solche Fertigkeiten. Und man weiß, dass dieses Gedächtnissystem eben nicht über den Hippocampus vermittelt wird, sondern da spielen Regionen des Kleinhirns eine große Rolle und Regionen, noch wichtigere Regionen der Basalganglien, des Striatums, unterhalb des Neokortex. Der Neokortex ist auch indirekt eingebunden, also die Hirnrinde. Aber es sind andere Strukturen als die für das deklarative Gedächtnissystem.
Und welches Gedächtnissystem profitiert nun genau vom Schlaf?
Ja, das ist im Grunde genommen auch eine Frage, die uns beschäftigt hat, nicht? Und das war auch eine der ersten Studien, die wir durchgeführt haben. Und wir haben gefunden, dass eigentlich beide Arten von Gedächtnis durch den Schlaf profitieren. Aber dass das deklarative Gedächtnis stärker durch den frühen Delta-Schlaf profitiert, während das prozedurale Gedächtnis eher durch den späten REM-Schlaf, reichen Schlaf, profitiert. Ja? Das heißt, sie hatten einen positiven Effekt durch Schlaf für beide Gedächtnissysteme, aber die Schlafstadien waren sozusagen unterschiedlich relevant für die beiden Systeme. Und weil das so schön einfach war, hat es auch viel Anklang gefunden. Das ist auch heute noch immer irgendwie eine Theorie, die viel zitiert wird.
Viel zitiert und durch einige Experimente von Jan Born und anderen erhärtet, zumindest was die Abhängigkeit des deklarativen Gedächtnisses vom tiefen Deltaschlaf angeht.
Wir haben viele andere Versuche gemacht und haben festgestellt, dass mit dem Deltaschlaf, das haut hin, der Deltaschlaf, der ist wichtig für das deklarative, für das Hippocampus vermittelte Gedächtnis, ja.
Das zeigt am eindrücklichsten das folgende Experiment von Jan Born und seinem Team.
Das Hirnstimulationsexperiment. Die Versuchsteilnehmerinnen und Teilnehmer, junge Studierende der Medizin, mussten Wörter auswendig lernen. Dann durften sie schlafen. Bei der einen Gruppe wurden im Tiefschlaf, also im Deltaschlaf, die Deltawellen über Elektroden am Kopf künstlich verstärkt. Bei der anderen Gruppe nicht. Am nächsten Morgen waren beide Gruppen besser als am Tag zuvor. Doch jene Gruppe, die über Elektroden stimuliert worden war, erinnerte sich an noch mehr Wörter als die andere Gruppe.
In diesen Versuchen haben wir getestet junge Medizinstudenten, nicht? Das sind sozusagen Hochleistungssportler, was das Behalten von Vokabeln betrifft, nicht? Im Durchschnitt haben die 3 Vokabeln mehr pro Nacht behalten nach Stimulation, als sie ohnehin behalten. Es erscheint weniger. Gute Leistung, noch zu verbessern, nicht? In der Wissenschaft ist das eigentlich, wird immer als ein ganz harter Beweis dafür ausgelegt, dass man mit dieser Manipulation wirklich die Funktion getroffen hat. Die Funktion des Phänomens, also in diesem Fall jetzt diese langsamen Deltawellen. Wir haben diese Deltawellen durch diese elektrische Stimulation erhöht, intensiviert und finden eine Verbesserung des Gedächtnisses. Ja, toll. Das ist eigentlich der beste Beweis, den man liefern kann dafür, dass diese Slow Oscillations, diese Delta-Aktivität, die so typisch ist für den Tiefschlaf, eine Funktion bei der Gedächtnisbildung hat. Ja.
Und, davon ist Jan Born überzeugt, auch verantwortlich ist für das Erholungsgefühl, das die Versuchspersonen nach dem Schlaf empfanden.
Wenn man solche Slow Oscillations durch elektrische Stimulation induziert, ja, dann fühlen sie sich ausgeschlafener unter solch einer Stimulationsbedingung, also in einer Bedingung, in der sie sozusagen nochmal richtig intensiv Deltawellen produziert haben, durch die entsprechenden Elektroden, die von außen angelegt wurden, nicht, als in einer Vergleichsbedingung, in der eben nicht stimuliert wurde. Nicht? Was mir sagt, dass tatsächlich das Gefühl, das ist ja nur ein Gefühl, was Sie da berichten, ganz interessant ist, aber das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass tatsächlich jetzt etwas erholt wird. Diese Delta-Wellen, die da im Delta-Schlaf produziert werden, die generieren ganz offensichtlich auch das sogenannte Erholungsgefühl. Ich bin erholt nach Schlaf.
Aber es braucht gar nicht unbedingt Strom zu sein, der die Festigung des Gedächtnisses im Schlaf begünstigt, sagt Jan Born. Es gäbe auch andere Methoden.
Da gibt es auch andere, viel feinere. Wir haben zum Beispiel Untersuchungen gemacht, wo wir Düfte verwendet haben, um Gedächtnisreaktivierung im Schlaf zu induzieren. Funktioniert auch. Das ist zum Beispiel was die Allgemeinheit als weniger invasiv empfindet als elektrische Stimulation.
Das Rosenduftexperiment. Die Versuchsteilnehmerinnen und Teilnehmer mussten sich in einem Memory-Spiel den Platz von 36 Karten zu merken versuchen. Dabei wurde ihnen Rosenduft zum Riechen gegeben. Dann durften alle Versuchspersonen im Schlaflabor schlafen. Eine Gruppe von Versuchspersonen bekam während der ersten Tiefschlafphase wiederum Rosenduft verabreicht, ohne dass sie es merkte. Die zweite Gruppe nicht. Resultat: Am nächsten Morgen waren wieder beide Gruppen besser als am Tag zuvor. Ihr Gehirn hatte ja im Schlaf gearbeitet. Aber die Rosenduftgruppe schnitt im Memory-Spiel noch besser ab als die andere Gruppe.
Sowohl das Hirnstimulationsexperiment wie das Rosenduftexperiment betreffen den Zusammenhang von Tiefschlaf und deklarativem Gedächtnis. Wie aber steht es mit dem anderen Teil von Jan Borns berühmter Theorie, dass der REM-Schlaf, nämlich das prozedurale Gedächtnis, verbessert? Das hatten einige Experimente von Jan Born nahegelegt, wobei diese Erkenntnis nun ins Wanken kommt.
Bei dem REM-Schlaf haben wir gerade zum Beispiel vor kurzer Zeit eine Arbeit publiziert, wo wir den REM-Schlaf durch pharmakologische Substanzen, die die Leute nehmen, um ihre Depression wegzukriegen, die aber auch, das weiß jeder Schlafforscher, den REM-Schlaf ziemlich stark blockieren. Wir haben also bei gesunden Probanden getestet, was passiert jetzt, wenn wir durch Gabe solcher Antidepressiva den REM-Schlaf blockieren mit dem prozeduralen Gedächtnis. Huch, nichts ist passiert. Es war trotz einer massiven Unterdrückung des REM-Schlafes doch so, dass das prozedurale Gedächtnis nach dem Schlaf verbessert war. Was dafür spricht, zu sagen, dass der REM-Schlaf wahrscheinlich eine Funktion erfüllt, die ist nicht so essentiell, wie wir uns das am Anfang vorgestellt haben. Wir müssen einfach klar sagen, so einfach, wie wir uns damals in den 90er Jahren vorgestellt haben, ist es nicht. Wir sind da ein bisschen sozusagen zu blauäugig rangegangen. Macht man. Am Anfang fängt man an, gut, dann macht man, testet seine eigene Hypothese und dann kommt sowas Verblüffendes raus, wie das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, dass trotz Unterdrückung des REM-Schlafes doch prozedural konsolidiert wird im Schlaf.
Doch Jan Born bleibt dran. Er hat bereits eine neue Idee, wie sich das mit den Schlafphasen und dem Gedächtnis abspielen könnte.
Und unsere Idee ist eigentlich die, dass diese Reorganisation, der Transfer im Delta-Schlaf passiert von Gedächtnis. Und um das dann aber auch dort festzuhalten, sobald es im Langzeitspeicher ist, auch wirklich nochmal verklebt werden muss. Und dieser Verklebungsprozess, der findet dann wahrscheinlich im REM-Schlaf statt oder wird vor allen Dingen durch REM-Schlaf begünstigt. Das ist so die Idee, die wir im Moment verfolgen.
So schnell wird also Jan Born die Arbeit in seinem Schlaflabor nicht ausgehen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.